Hallo alle zusammen zum vierten AG-Podcast. Nachdem wir uns bisher hauptsächlich im allgemeinen Schuldrecht aufgehalten haben, werden wir in der AG jetzt langsam weitergehen und in die besonderen Schuldverhältnisse einsteigen. Hierzu habt ihr diese Woche bereits den Fall 7 bearbeitet und nächste Woche mit Fall 8 und Fall 9 geht es dann richtig in das Kaufrecht und spezielle Verbrauchsgüterkaufrecht hinein. Bevor wir ins Kaufrecht einsteigen, gehen wir allerdings nochmal einen Schritt zurück und machen da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben, nämlich bei den Gestaltungsrechten, insbesondere beim Rücktritt. Wir hatten den Rücktritt an sich bereits als Gestaltungsrecht eingeordnet und hatten festgestellt, dass sich durch die Ausübung des Rücktritts das Schuldverhältnis wandelt in ein Rückgewährschuldverhältnis. 346 Absatz 1 hat sich eine Vertragspartei vertraglich den Rücktritt vorbehalten oder steht ihr ein gesetzliches Rücktrittsrecht zu, so sind im Falle des Rücktritts die empfangenen Leistungen zurückzugewähren und die gezogenen Nutzungen herauszugeben. Der Grundfall ist damit also die Rückgabe der empfangenen Leistungen und damit die Herausgabe des Leistungsgegenstandes an den Leistenden. Der Schuldner hat also grundsätzlich die Leistung so zurückzugewähren, wie er sie auch ursprünglich erhalten hat. Je nachdem, wie viel Zeit zwischen dem ursprünglichen Leistungsaustausch und der Ausübung des Rücktritts erfolgt ist, ist es natürlich denkbar, dass der Leistungsgegenstand in der Zwischenzeit vielleicht untergegangen ist, der Gegenstand eine Beschädigung erfahren hat oder sonst wie, in dessen Wert gemindert ist. In dem Fall ist fraglich, wie der Schuldner seine Rückgewährpflicht zu erfüllen hat. Für diese Fälle hilft § 346 Absatz 2 weiter. Hiernach wird der Schuldner von seiner Pflicht aus dem Rückgewährschuldverhältnis nicht grundsätzlich befreit, sondern seine Pflicht zur Rückgewähr wandelt sich um in die Leistung eines Wertersatzes. Es gilt nach Absatz 2, statt der Rückgewähr oder Herausgabe hat der Schuldner Wertersatz zu leisten, soweit Nummer 1 die Rückgewähr oder die Herausgabe nach der Natur des Erlangten ausgeschlossen ist. Wann könnte das ausgeschlossen sein? Insbesondere bei Diensten. Er bringt also eine Person aufgrund eines Dienstvertrages eine bestimmte Tätigkeit, dann kann diese Tätigkeit natürlich nicht tatsächlicherweise wieder herausgegeben werden. Weiterhin besteht die Pflicht zum Wertersatz, wenn der empfangene Gegenstand verbraucht, veräußert, belastet oder verarbeitet und umgestaltet ist, nach Nummer 2. Und letztlich nach Nummer 3, der empfangene Gegenstand sich verschlechtert hat oder untergegangen ist. Die eben aufgezählten Ausschlusstatbestände des Absatz 2 sind jedoch in ihrer Natur nicht abschließend. So ist es durchaus möglich, dass ein weiterer Umstand denkbar ist, der zum Wertersatz führt. Um einen solchen Umstand ging es auch im Fall 7, nämlich das Abhandenkommen des Leistungsgegenstandes. Nun ist das Abhandenkommen natürlich nicht ausdrücklich in Absatz 2 benannt. Jedoch lässt sich für diesen Fall der § 346 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 aufgrund der nicht abschließenden Natur entsprechend anwenden. Die entsprechende Anwendung erfolgt hier über die Lösung einer Analogie. Und was braucht es nun für diesen Analogieschluss? Grundsätzlich setzt eine analoge Anwendung einer Norm voraus, dass es eine planwidrige Regelungslücke gibt und eine vergleichbare Interessenlage besteht. Die Prüfung einer Gesetzesanalogie ist also an sich nicht besonders schwierig. Ich habe also einen Sachverhalt und dieser Sachverhalt lässt sich nicht unter eine bestimmte Norm subsumieren, hier im Fall 346. Weil 346 Absatz 2 den Fall des Abhandenkommens nicht ausdrücklich regelt. Was tue ich in so einem Fall? Optimalerweise stütze ich mich nun auf die Grundsätze der Gesetzesanalogie. Eine Gesetzesanalogie meint die Übernahme der in einer bestimmten Vorschrift enthaltenen Regelung auf meinen vorliegenden zu prüfenden Sachverhalt. Das heißt eine Anwendung einer ähnlichen Regelung. Hier 346 Absatz 2 Nummer 3 frage ich mich, ist das eine ähnliche Regelung, die auf die Konstellation des Abhandenkommens passt. Erster Punkt also, existiert eine Norm, die nicht auf meinen Sachverhalt angewendet werden kann? Ja, 346 Absatz 2. Folgt diese Norm bestimmten Wertungen eines Interessenausgleichs? Das müsste ich mich jetzt für 346 hier fragen und käme zu dem Schluss, dass 346 Absatz 2 Nummer 3 auf Eingriffe in die Sachsubstanz an sich abstellt. Das heißt, der Schuldner im Endeffekt nicht mehr in der Lage ist, den Gegenstand aufgrund des derzeitigen Zustandes nicht mehr herauszugeben. Und diese Situation ist durchaus vergleichbar mit dem Abhandenkommen. Weil auch beim Abhandenkommen bin ich nicht mehr in der Lage, den Gegenstand an den Gläubiger herauszugeben. Im Ergebnis lässt sich damit der 346 Absatz 2 Nummer 3 für den Fall des Abhandenkommens analog anwenden. Und dieses Ergebnis ist in sich auch durchaus stimmig, denn man kann sich hier die Vorgängernorm des 346 BGB zu Rate ziehen, nämlich der 351 BGB alte Fassung. Und in diesem wurde ausdrücklich auch auf andere Formen der Rückgewährunmöglichkeit Bezug genommen. Und hierzu lässt sich eben auch das Abhandenkommen zählen. Soweit Nummer 3. Darauf abstellt, dass Wertersatz auch dann zu leisten sei, wenn sich der Gegenstand verschlechtert hat, ist insbesondere auf den zweiten Teilsatz von Nummer 3 Rücksicht zu nehmen. Hiernach bleibt nämlich die durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme entstandene Verschlechterung außer Betracht. Wichtig bei diesem zweiten Teilsatz ist, dass vom Wortlaut her nur die Ingebrauchnahme gemeint ist und nicht der Gebrauch an sich. Ingebrauchnahme meint die ersten Handlungen, die ich mit diesem Gegenstand tätige. Bei einem Kfz etwa die Zulassung, bei einer Kaffeemaschine etwa das Auspacken und das erstmalige Einstecken in die Steckdose und das erstmalige Befüllen mit Kaffee. Die genaue Abgrenzung zwischen Ingebrauchnahme und Gebrauchnahme ist deswegen nicht immer ganz einfach und einzelfallabhängig. Die Pflicht zum Wertersatz gilt natürlich auch nur in den Grenzen des Absatz 3, welcher die Wertersatzpflicht für bestimmte Einzelfälle wieder entfallen lässt. Natürlich bin ich nach Nummer 1 etwa nicht zum Wertersatz für eine Verarbeitung oder Umgestaltung verpflichtet, wenn ich erst in diesem Moment, wo ich die Umgestaltung vorgenommen habe, den Mangel, der mich zum Rücktritt berechtigt, entdeckt habe. Genauso nach Nummer 2, wenn für die Verschlechterung der Gläubiger selbst verantwortlich ist, dann habe ich natürlich für die Verschlechterung auch keinen Wertersatz zu leisten. Besonders klausurrelevant ist insbesondere der Ausschlussgrund des Nummer 3. Wertersatz entfällt, wenn im Falle eines gesetzlichen Rücktrittsrechts die Verschlechterung oder der Untergang beim Berechtigten eingetreten ist, obwohl dieser diejenige Sorgfalt beobachtet hat, die er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt. Es gilt hier also ein eigener Haftungsmaßstab, welcher von 276 BGB, wonach der Schuldner Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten hat, abweicht. Hier gilt also die Haftung für eigene Sorgfalt, eigenübliche Sorgfalt. Und wer für die Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten nur zu haften hat, der haftet nach § 277 nur für diejenige Sorgfalt, welche er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt. Der Schuldner ist jedoch nicht für eine Haftung befreit wegen grober Fahrlässigkeit. Der § 346 Absatz 3 Nummer 3 in Verbindung mit 277 verschiebt damit den Haftungsmaßstab in eine subjektiv-individuelle Richtung. Das heißt, es wird nun nicht mehr gefragt, wie hätte ein objektiver Dritter in dieser Situation gehandelt, sondern es wird konkret auf den Schuldner abgestellt. Wie handelt der Schuldner in diesen konkreten Fällen und ist dieses Handeln für ihn üblich oder handelt er hier außerhalb seiner sonst üblichen Sorgfalt? Die Haftungsbeschränkung auf eigenübliche Sorgfalt, die ist dem BGB auch nicht nur an dieser Stelle bekannt, sondern auch etwa im 690 bei der unentgeltlichen Verwahrung und speziell im Familienrecht. Dann bei 1359 der Umfang der Sorgfaltspflicht, das heißt die Ehegatten haben bei der Erfüllung der sich aus dem ehelichen Verhältnis ergebenden Verpflichtungen einander nur für diejenige Sorgfalt einzustehen, welche sie in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegen. Hier haben wir wieder diese Formulierung und in ähnlicher Formulierung finden wir das auch bei 1664, die Beschränkung der Haftung der Eltern bei der Ausübung der elterlichen Sorge dem Kind gegenüber. Insbesondere die zwei letzten Normen sich vielleicht jetzt schon mal merken, dann später fürs Familienrecht, da gehen wir nochmal spezieller drauf ein. Aus welchem Grund erfolgt nun aber die Privilegierung von Nummer 3? Gedanke ist hier, dass derjenige, der auf seine rechtmäßige Inhaberschaft bezüglich eines bestimmten Gegenstandes vertraut hat und weiterhin auch darauf vertraut hat, diesen Gegenstand weiterhin als Berechtigter nutzen zu können, dass diesem natürlich dann keine Nachteile entstehen dürfen, wenn er nach seinen individuellen Umständen mit einem Gegenstand, so wie er es üblicherweise tut, verfährt. Der Haftungsmaßstab der eigenüblichen Sorgfalt wird nun auch auf jedwede eine Verschlechterung hervorrufende Handlung bezogen. Einzige Ausnahme ist der Straßenverkehr. Hier sagt man, im Straßenverkehr ist kein Raum für eigenübliche Sorgfalt. Das ist auch verständlich, da eine individuelle Interpretation von Verkehrsregeln die Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer deutlich erhöhen würde. Im Ergebnis soll die Haftungsprivilegierung also den Schuldner davor schützen, für Zufall zu haften. Der Schuldner soll dann also nicht haften, wenn aus seiner Sicht unvorhergesehene Schäden an dem Gegenstand eintreten und diese Schäden sollen ihm gegenüber dem Rücktrittsgläubiger dann nicht anzuhaften sein. Wie ist nun allerdings der Umstand zu werten, wenn der Herausgabeschuldner von seinem Rücktrittsrecht bereits Kenntnis hat oder dieses bereits ausgeübt hat und erst danach die Verschlechterung am Herausgabegegenstand eintritt? Für diesen Umstand ließe sich natürlich jetzt anführen, dass ab dem Zeitpunkt, wo der Herausgabeschuldner vom Rücktrittsrecht Kenntnis hat, er davon ausgehen muss, dass im Falle des Rücktritts, das heißt der Ausübung des Rücktritts, er verpflichtet wäre, den Gegenstand an den Gläubiger wieder herauszugeben. Der Gläubiger hat natürlich ein Interesse daran, dass der Gegenstand unbeschadet ist. Und nun wäre vertretbar zu sagen, dass der Schuldner ab dem Zeitpunkt der Kenntnis wieder dem grundsätzlichen Verschuldensmaßstab des 276 BGB unterliegt. Das heißt, einer verschärften Haftung. Er darf sich jetzt nicht mehr allein auf seine eigenübliche Sorgfalt verlassen, sondern muss nun Sorge dafür tragen, dass der Rückgabegegenstand bis zur tatsächlichen Rückgabe unbeschädigt bleibt. Für den Herausgabeschuldner ist die Situation nun vergleichbar mit der Situation einer Inhaberschaft von einer fremden Sache, auf die ich nun aufpassen muss, Obhut geben muss und die ich sorgsam behandle, um sie später in einem guten Zustand wieder zurückgeben zu können. Für eine Abkehr vom Maßstab des 277 sprechen sich jedoch nur wenige aus. Die überwiegende Ansicht geht davon aus, dass es beim Maßstab des 277 BGB bleibt, auch bei Eintritt bzw. nach Ausübung der Rücktrittserklärung. Hierfür spricht einerseits, dass sich aus dem Wortlaut des 346 diese Abgrenzung der Haftungsmaßstäbe vor Kenntnis und Nachkenntnis überhaupt nicht entnehmen lässt. Weiterhin beruht der Rücktrittsgrund ja maßgeblich aus der Sphäre des Rücktrittsgegners. Es ist nur nicht ersichtlich, warum der Rücktrittsgegner dadurch privilegiert werden soll, dass der Rücktrittsverpflichtete nun Kenntnis hat von dem Rücktrittsgrund und damit gegenüber dem Rücktrittsgegner verschärft haftet. Im Endeffekt dem Rücktrittsgegner dann hier einen Anspruch auf Wertersatz eröffnet. Weiterhin ist der Rücktrittsberechtigte auch noch nach Kenntnis vom Rücktrittsgrund zur uneingeschränkten Nutzung des Gegenstands weiterhin berechtigt. Es ist daher im Endeffekt wohl überzeugender, beim Normzweck anzuknüpfen und den Rücktrittsberechtigten allein an seiner Zufallshaftung festzuhalten und nicht von einer Verschärfung der Haftung ab Kenntnis vom Rücktrittsgrund auszugehen. Wie sich im Fall 7 gezeigt hat, überträgt sich diese Problematik dann weiter ins Schadensrecht. Nach § 346 Absatz 4 kann der Gläubiger auch wegen Verletzung einer Pflicht aus Absatz 1, das heißt, wenn der Schuldner seiner Pflicht zur Rückgabe des Gegenstandes nicht nachgekommen ist, nach Maßgabe der 280 bis 283 Schadenersatz verlangen. Da der Absatz 4 hier als Rechtsgrundverweisung zu verstehen ist, das heißt, die einzelnen Voraussetzungen der 280 fortfolgende zu prüfen sind, ist hier dann natürlich fraglich, wie das Vertretenmüssen im Rahmen des 280 zu prüfen ist. Wir wissen, bei 280 gilt der grundsätzliche Haftungsmaßstab des 276 BGB. Wenn wir nun aber 276 BGB bei 280 anwenden würden, kämen wir in einen Wertungswiderspruch zu 346 Absatz 3 Nummer 3, welcher nur einen verminderten Haftungsmaßstab nach 277 vorsieht. Ist nun also der Haftungsmaßstab nach 277 oder der Haftungsmaßstab nach 276 im Rahmen des Schadensrechts hier anwendbar? Um Wertungswidersprüche hier zu vermeiden, muss man sagen, dass wenn eine Haftung nach 346 Absatz 3 Nummer 3 ausscheidet aufgrund der lediglichen Haftung für eigenübliche Sorgfalt, dann muss im gleichen Maßstabe auch eine Haftung nach 280 entsprechend ausscheiden, ebenfalls nach der Prüfung des 277 BGB. Dieses Ergebnis überzeugt auch deswegen, weil beide Ansprüche, der Anspruch auf Wertersatz und der Anspruch auf Schadenersatz, auf das gleiche wirtschaftliche Ergebnis gerichtet sind. Die Problematik des Rücktritts wird uns auch weiterhin begleiten, insbesondere wenn wir dann zum Verbrauchsgüterkaufrecht kommen. Neben dem Rücktritt war jedoch im Fall 7 ein weiteres Gestaltungsrecht problematisch, nämlich die Aufrechnung. Durch die Erklärung der Aufrechnung lässt sich ein Schuldverhältnis zum Erlöschen bringen. Neben der Aufrechnung gibt es natürlich noch andere Rechtsinstitute, die das Erlöschen bewirken können. An dieser Stelle immer wieder der Hinweis, ihr habt in den kleinen weißen DTV-Backtexten von eine Gesetzesübersicht drin. Diese Gesetzesübersicht, die müsste auch so in den Schönfeldern und so weiter mit drin sein. In diesen Übersichten lassen sich immer wieder einzelne Prüfungspunkte leicht erschließen. Wenn ich mich frage, wie könnte ein Schuldverhältnis erloschen sein, lässt sich hier einfach auf den Abschnitt 4 des zweiten Buches des BGBs verweisen. Und in diesem Abschnitt 4 gibt es 4 Titel. Titel 1, die Erfüllung, Titel 2, Hinterlegung, Titel 3, die jetzt von uns zu behandelnde Aufrechnung und Titel 4, der Erlass. Das heißt, allein diese 4 Rechtsinstitute könnte man prüfen beim Erlöschen von Schuldverhältnissen. Das immer wieder als kleiner Hinweis zur Klausurtaktik, wenn mir nichts einfällt, wenn ich Anspruchsgrundlagen suche, auch immer mal vorn in die Inhaltsübersicht hineinschauen. Allein aus dem Aufbau des BGBs und der Überschriften her ergibt sich schon einiges. Was bezeichnet nun aber die Aufrechnung? Die Aufrechnung zeichnet sich aus durch eine wechselseitige Tilgung zweier sich gegenüberstehender Forderungen durch ein einseitiges Rechtsgeschäft. Durch die Aufrechnung wird die Hauptforderung getilgt und gilt damit als Erfüllungssurrogat, das heißt als Ersatzleistung anstelle der tatsächlichen Leistung, wenn jetzt meine Verpflichtung auf eine Leistung von Geld besteht und ich mit einer Gegenleistung aufrechne, dann zahle ich nicht wie geschuldet einen bestimmten Geldbetrag und bringe so meine Schuld zum Erlöschen, sondern ersetze meine Verpflichtung zur Leistung eines Geldbetrages mit einer anderen Forderung und kann so das gleiche wirtschaftliche Ergebnis herbeiführen. Als Gestaltungsrecht sind viele der Prüfungspunkte für uns nun bereits bekannt. Insbesondere brauche ich für die Ausübung der Aufrechnung eine Aufrechnungserklärung, entsprechend § 388 BGB. Die Aufrechnung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Teil. Weiterhin benötige ich einen Rechtsgrund, der mich zur Aufrechnung berechtigt. Und dieser Rechtsgrund ergibt sich aus dem § 387 BGB und bezeichnet eine ganz konkrete Aufrechnungslage. Das heißt, eine Situation muss bestehen, um die Aufrechnung erklären zu können. Erstens muss eine gewisse Gegenseitigkeit bestehen. Das heißt, die Forderungen, welche zur Aufrechnung gebracht werden sollen, müssen zwischen denselben Parteien bestehen. Von dieser Gegenseitigkeit wird jedoch an bestimmten Punkten eine Ausnahme gemacht. Insbesondere nach § 406, 409 und 566 BGB. Grundsätzlich lässt sich die Ausnahme formulieren, dass wenn mein Gläubiger seine Forderung gegen mich an einen Dritten abgetreten hat, ich auch gegenüber diesem Dritten, also nun meinem neuen Gläubiger, aufrechnen kann. Dieser Gedanke liegt § 406 zugrunde und ebenso auch dem 566b. Das ist nur die Übertragung im Mietrecht. Neben der Gegenseitigkeit müssen die Forderungen natürlich auch gleichartig sein. Das meint, dass die Forderungen auf den gleichen Leistungsgegenstand gerichtet sein müssen, ganz gleich, welcher Leistungsgegenstand das auch sein mag. Regelmäßig wird der Leistungsgegenstand eine Geldschuld sein. Als letzten Punkt der Aufrechnungslage muss die Gegenforderung, mit der ich aufrechnen möchte, natürlich durchsetzbar sein. Das heißt, meine Forderung muss voll wirksam und fällig sein. Es dürfen also keine die Durchsetzbarkeit hindernden Einreden an meiner Forderung haften. Und spiegelbildlich kann ich natürlich auch nur gegen eine Forderung aufrechnen, welche ebenfalls wirksam und ihrerseits erfüllbar ist. Von dem zuletzt benannten Merkmal der Durchsetzbarkeit der Gegenforderung, also der Freiheit meiner Forderung von jedweden Einreden, gibt es eine ganz bestimmte Ausnahme, nämlich den § 215 BGB. Als Einrede, welche meiner Forderung anhaftet, kommt nämlich insbesondere die Verjährung in Betracht. Ich kann eigentlich mit einer verjährten Forderung nicht aufrechnen. Der § 215 BGB macht hiervon eine Ausnahme. So ist es nämlich denkbar, dass meine Forderung, als sie noch nicht verjährt war, bereits einer anderen Forderung von meinem Gläubiger gegenüberstand. In diesem Zeitpunkt hätte ich theoretisch bereits die Aufrechnung erklären können. Entsprechend des § 215 BGB soll mir nun diese einmal eingetretene Aufrechnungslage, das heißt die Möglichkeit zur Aufrechnung, auch in Zukunft weiterhin offenstehen. Der § 215 BGB behält jedoch nur die ursprünglich eingetretene Aufrechnungslage aufrecht. Gegen andere Forderungen des Gläubigers, welche damals nicht Teil dieser Aufrechnungslage waren, kann ich nun meine verjährte Forderung natürlich nicht mehr entgegensetzen. Das Ganze mal bildlich als Beispiel. Wenn ich und mein Vertragspartner im Jahr 2018 beide einen Zahlungsanspruch gegen den anderen hatten, dann sind diese Ansprüche natürlich gegenseitig und gleichartig und wir hätten die Aufrechnung erklären können. Mein Zahlungsanspruch verjährt 2019 und der Zahlungsanspruch meines Vertragspartners verjährt 2021. Mein Vertragspartner kommt nun 2020 zu mir und sagt, ich möchte gern Geld von dir aufgrund meines Zahlungsanspruches. Dann ist zwar grundsätzlich mein Zahlungsanspruch 2019 verjährt, aber da 2018 bereits die Aufrechnungslage bestanden hat und zu diesem Zeitpunkt noch keine Verjährung eingetreten war, kann ich mich auf 215 BGB berufen und auch im Jahr 2020 dem Zahlungsanspruch meines Vertragspartners noch meinen bereits verjährten Anspruch auf Zahlung entgegensetzen und aufrechnen. Die Problematik des 215 BGB liegt natürlich jetzt nicht gleich auf der Hand, ist deswegen aber ein gern genommenes Problem in der Klausur, eben weil nicht direkt jeder drauf kommt, aber ihr kennt das jetzt und könnt es dann prima lösen. Wir für die Aufrechnung geklärt, dass wir eine Erklärung brauchen und eine Aufrechnungslage vorliegen muss. Als letzten Prüfungspunkt gilt hier nicht die Prüfung einer Frist, die Aufrechnung ist grundsätzlich fristlos, sondern der Prüfungspunkt des fehlenden Ausschlusses, das heißt, die Aufrechnung darf nicht ausgeschlossen sein. Im Wege der Vertragsfreiheit kann ich natürlich mit meinem Vertragspartner vertraglich oder in AGB regeln, dass die Aufrechnung gegen bestimmte Forderungen ausgeschlossen ist. Insbesondere in AGBs sind hier die 307 fortfolgende BGB natürlich zu beachten im Rahmen der AGB-Kontrolle. Wesentlich klausurrelevanter sind jedoch die gesetzlichen Aufrechnungsausschlusstatbestände entsprechend der Paragraphen 392 fortfolgende. Wichtig ist hier insbesondere der 393 BGB. Keine Aufrechnung gegen Forderungen aus unerlaubter Handlung. Gegen eine Forderung aus einer vorsätzlich begangenen, unerlaubten Handlung ist die Aufrechnung nicht zulässig. Welcher Gedanke steckt hier dahinter? Entsprechend 393 BGB soll niemand eine Aufrechnungslage dadurch schaffen können, dass er einen unliebsamen Schuldner vorsätzlich Schaden zufügt, ihm dadurch eine Hauptforderung verschafft, um durch anschließende Aufrechnung gegen die gegebenenfalls uneinbringliche Gegenforderung, unzulässige Selbsthilfe oder sanktionslose Privatrache zu üben. Das soll es an dieser Stelle zum allgemeinen Schuldrecht erstmal gewesen sein. Und wir werden uns ab jetzt schwerpunktmäßig auf den besonderen Teil, beginnend mit dem Kaufvertrag 433 BGB, beschäftigen. Paragraph 433 BGB müsste bei euch so ziemlich die erste Norm gewesen sein, die ihr im BGB mit kennengelernt habt. Daran wird eigentlich so ziemlich alles von Anfang an mit durchgesprochen, Vertragsschluss, die gesamte Problematik der Rechtsgeschäftslehre, die ersten Beispiele im Schuldrecht AT. An dieser Stelle wollen wir uns dem Kaufvertrag jedoch als besonderes Schuldverhältnis mal nähern. Es gibt neben dem Kaufvertrag natürlich noch mehr besondere Schuldverhältnisse, die Schenkung, der Tausch, das Darlehen, der Werkvertrag, Dienstvertrag. Das sind alles vom Gesetzgeber vorgegebene Regelungen für einen bestimmten Vertragstypus. Wie wir ganz am Anfang der AG besprochen hatten, gilt jedoch für die Parteien im Privatrecht die Vertragsfreiheit, welche es jedermann gestattet, Verträge abzuschließen, die sowohl hinsichtlich des Vertragspartners als auch des Vertragsgegenstandes frei bestimmt werden können, soweit sie nicht gegen zwingende Vorschriften verstoßen. In diesem Sinne gibt der Gesetzgeber mit den 433 fortfolgende den Parteien ein Grundgerüst, welches sie für den Fall eines Kaufvertrages nutzen können und soweit sie keine anderen vertraglichen individuellen Abreden getroffen haben, in denen sie den Kauf selbst regeln, sind die 433 im Zweifel anzuwenden. Von diesem Grundsatz der Vertragsfreiheit und der Möglichkeit der Parteien, eigene Regelungen zu schaffen bzw. von den gesetzlich vorgegebenen Regelungen abzuweichen. Hiervon gibt es Ausnahmen und da werden wir insbesondere beim Verbrauchsgüterkaufrecht dann genau drauf eingehen. Soweit die Parteien im Rahmen eines Kaufvertrages also keine individuellen Abreden getroffen haben, stehen ihnen also bestimmte Gewährleistungsrechte zu, welche ihnen vom Gesetzgeber zur Verfügung gestellt werden. Diese Gewährleistungsrechte finden wir in den 437 fortfolgende BGB. Auf die Gewährleistungsrechte des 437 kann sich der Käufer gegenüber dem Verkäufer jedoch nur dann berufen, wenn im Zeitpunkt des Gefahrübergangs ein Sach- oder ein Rechtsmangel bestand. Der Zeitpunkt des Gefahrübergangs bestimmt sich nach 446 BGB. Mit der Übergabe der verkauften Sache geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung auf den Käufer über. Der Gefahrübergang damit hier maßgeblicher Zeitpunkt. Ab dem Zeitpunkt, wo die Sache an den Käufer übergeben wird, wird damit auch das Risiko, dass die Sache untergeht oder sich verschlechtert, an den Käufer übergegeben. Der Käufer kann also für Mängel, die erst nach der Übergabe bei ihm auftreten, grundsätzlich gegenüber dem Verkäufer keine Gewährleistungsrechte geltend machen. Der Verkäufer haftet nur für einen Verstoß gegen seine Pflicht aus 433. Hiernach ist er verpflichtet, dem Käufer eine sach- und rechtsmangelfreie Sache zu übergeben. Ist also im Zeitpunkt der Übergabe die Sache bereits rechts- oder sachmangelhaft, hat er gegen seine Pflicht verstoßen und damit eröffnet das dem Käufer Gewährleistungsrechte. Was für ein Mangel muss nun also bei Gefahrübergang vorgelegen haben? Einerseits kann dies ein Rechtsmangel sein nach § 435. Danach ist die Sache frei von Rechtsmängeln, wenn Dritte in Bezug auf die Sache keine oder nur die im Kaufvertrag übernommenen Rechte gegen den Käufer geltend machen können. Einem Rechtsmangel steht es gleich, wenn im Grundbuch ein Recht eingetragen ist, das nicht besteht. Hiernach ist also immer dann ein Mangel gegeben, wenn an der Sache ein Recht eines Dritten besteht und dieses Recht nicht Teil des Kaufvertrages war. Beispielsweise können bestehende Mietverhältnisse einen solchen Rechtsmangel begründen. Wesentlich relevanter sind jedoch die Sachmängel nach § 434 BGB. Der Norm kommt in letzter Zeit eine ganz besondere Relevanz zu, da sich durch die Umsetzung der Warenkaufrichtlinie ab dem 01.01.2022 einiges getan hat im deutschen Gesetz. Nach der Neufassung des 434 Absatz 1 gilt nun eine Sache als sachmangelfrei, wenn sie bei Gefahrübergang den subjektiven Anforderungen, den objektiven Anforderungen und den Montageanforderungen dieser Vorschrift entspricht. Sachmangelfrei ist die Sache dann, wenn diese Voraussetzungen kumulativ vorliegen. Und damit weicht die Neufassung auch von dem alten Sachmangelbegriff aus dem 434 alte Fassung ab. Ein Vorrang der Parteiabrede, wie wir ihn bisher kannten, gibt es daher ab dem 01.01.2022 nicht mehr. Eine Sache kann demnach nun auch sachmangelhaft sein, wenn sie zwar den subjektiven Anforderungen entspricht, aber nicht den objektiven Anforderungen. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn sich die Sache zwar für die vorausgesetzte Verwendung eignet, jedoch nicht für die gewöhnliche Verwendung. Was ist nun aber unter den einzelnen Anforderungen konkret zu verstehen? § 434 Absatz 2 umfasst die subjektiven Anforderungen. Hiernach entspricht eine Sache diesen Anforderungen, wenn sie nach Nummer 1 die vereinbarte Beschaffenheit hat. Der Begriff der Beschaffenheit bezieht sich dabei auf jegliche Merkmale einer Sache, die dieser selbst anhaften oder sich aus ihrer Beziehung zur Umwelt ergeben. Die Beschaffenheit wird weiterhin konkretisiert durch Absatz 2 Satz 2. Hiernach gehören nämlich auch zur Beschaffenheit Art, Menge, Qualität, Funktionalität, Kompatibilität, die Interoperabilität und sonstige Merkmale der Sache, für die die Parteien Anforderungen vereinbart haben. Neben der Beschaffenheit entspricht die Sache den subjektiven Anforderungen, wenn sie nach Nummer 2 sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet. Vorausgesetzt ist eine Verwendung dann, wenn der Käufer diese spätestens bei Abschluss des Kaufvertrages dem Verkäufer zur Kenntnis gebracht und dieser der Verwendung zugestimmt hat. Letztlich umfassen die subjektiven Anforderungen auch nach Nummer 3 das vereinbarte Zubehör, die vereinbarten Anleitungen einschließlich Montage- und Installationsanleitungen. Haben die Parteien jedoch nicht wirksam etwas anderes vereinbart, dann entspricht die Sache den objektiven Anforderungen nach Absatz 3, wenn die Sache etwa sich für die gewöhnliche Verwendung eignet. Die Formulierung des Absatz 3 ist hier etwas irreführend. Man könnte wieder auf die Idee kommen, einen Vorrang der Parteiabrede und damit einen Vorrang der subjektiven Anforderungen aus der Formulierung herauszuschließen. Dies ist allerdings nicht so. Es ist ein Gleichrang der Anforderungen und diese müssen kumulativ vorliegen. Die Vorlage der subjektiven Anforderungen schließt nicht die objektiven Anforderungen nach Absatz 3 aus. Die gewöhnliche Verwendung aus Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 leitet sich von der durchschnittlich gebräuchlichen Verwendung einer Sache dieser Art ab. Also aus der objektiv berechtigten Käufererwartung, die sich, wenn nichts Besonderes vereinbart ist, an der üblichen Beschaffenheit orientiert. Die übliche Beschaffenheit ist dann in Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 aufgenommen und dieser Begriff der üblichen Beschaffenheit wird ebenfalls konkretisiert im Satz 2. Zu der üblichen Beschaffenheit nach Satz 1 Nummer 2 gehören nämlich auch die Menge, Qualität und sonstige Merkmale der Sache, einschließlich ihrer Haltbarkeit, Funktionalität, Kompatibilität und Sicherheit. Der Begriff der Haltbarkeit ist hier vielleicht etwas verwirrend. Gemeint ist damit die Fähigkeit der Ware, zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs ihre erforderlichen Funktionen und ihre Leistungen bei normaler Verwendung zu behalten. Die übliche Beschaffenheit orientiert sich weiter nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 2a an der Art der Sache und b. an den öffentlichen Äußerungen, die von dem Verkäufer oder einem anderen Glied der Vertragskette oder in deren Auftrag, insbesondere in der Werbung oder auf dem Etikett, abgegeben wurden. Diese Beziehung der Beschaffenheit zu öffentlichen Äußerungen ist insofern nicht neu. Das gab es auch in § 434 alte Fassung bereits, dort 434 Absatz 1 Satz 3. Neu ist allerdings die Nummer 3. Eine Sache entspricht dann den objektiven Anforderungen, wenn sie der Beschaffenheit einer Probe oder eines Musters entspricht, die oder das der Verkäufer dem Käufer vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt hat. Neu ist ferner auch die Anforderung nach Nummer 4, wonach eine Sache dann den objektiven Anforderungen entspricht, wenn sie mit dem Zubehör einschließlich der Verpackung, der Montage oder Installationsanleitung sowie anderen Anleitungen übergeben wird, deren Erhalt der Käufer erwarten kann. Mit der Neufassung des 434 BGB nimmt der Gesetzgeber auch die Problematik der Aliud-Lieferung wieder auf, nämlich im Absatz 5. Nach Absatz 5 gilt eine Sache nämlich auch dann als sachmangelhaft, wenn der Verkäufer eine andere als die vertraglich geschuldete liefert. Im § 434 BGB alte Fassung stand zusätzlich noch die Sachmangelhaftigkeit bei der Lieferung einer zu geringen Menge. Das ist allerdings in der Neufassung des 434 BGB nicht übersehen worden. Die Sachmangelhaftigkeit bei Lieferung einer zu geringen Menge ist nun nicht mehr zusammen mit der Lieferung einer anderen Sache geregelt, sondern unterfällt den subjektiven Anforderungen nach Absatz 2. Die Neufassung des § 434 BGB bedeutet für euch vor allem in der Klausur einen gewissen Mehraufwand. War es mit der alten Fassung des 434 recht einfach im Sinne dieses bisher bestehenden drei Schrittes zu prüfen innerhalb dieser drei Mangelbegriffe, ist es nun etwas komplexer, denn es müssen subjektive, objektive Anforderungen und die Anforderung an die Montage kumulativ zusammen geprüft werden. Hierbei ist insbesondere darauf zu achten, dass die Parteien von den objektiven Anforderungen an die Kaufsache von 434 Absatz 3 durch Vereinbarung abweichen können. Lässt sich entsprechend dieser Prüfung nun ein Sachmangel bejahen, welcher auch bei Gefahrübergang vorlag, dann sind die Gewährleistungsrechte des Käufers nach 437 eröffnet. Hier stehen dem Käufer nun zur Verfügung Nummer 1 das Recht zur Nacherfüllung, Nummer 2 das Recht zum Rücktritt oder Minderung und Nummer 3 das Recht zum Schadenersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen. Die Rechte des Käufers stehen hier im 437 auch nicht zufällig in der Reihenfolge da. Wichtig im Kaufrecht ist der Grundsatz, dass dem Verkäufer das Recht zur zweiten Andienung gegeben wird. Das heißt, der Verkäufer erhält im Falle eines Mangels die Möglichkeit, seine fehlerhafte Leistung erneut nun fehlerfrei erbringen zu dürfen. Erst wenn dem Verkäufer das nicht mehr möglich ist, beziehungsweise die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist, dann sind dem Käufer die Rechte nach 437 Nummer 2 und Nummer 3 eröffnet. Dieser Grundgedanke, der ist nicht neu, den hatten wir in vergangenen Einheiten schon besprochen. Bei 280 und 326 ist uns das aufgefallen. Der Gesetzgeber möchte, dass die Parteien so lang wie möglich an einem bestehenden Vertragsverhältnis festhalten und versuchen, den geschuldeten Erfolg noch irgendwie, wenn möglich, herbeizuführen. Erst wenn keine Möglichkeit mehr besteht, den Erfolg herbeizuführen oder es einer Partei nicht mehr zuzumuten ist, dann sollen die Parteien sich erst vom Vertrag lösen können, indem sie den Rücktritt erklären oder den Schadenersatz statt der Leistung. Für euch in der Klausurlösung bedeutet dies, dass ihr auch primär die Nacherfüllung prüfen müsst. Erst wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist bzw. unmöglich ist, dann ist die Prüfung der weiteren Rechtsinstitute des 437 erst eröffnet. An dieser Stelle wird offensichtlich, dass zur Prüfung eines Gewährleistungsrechts oftmals eine recht lange Prüfungskette notwendig ist. Zur Prüfung des Nacherfüllungsrechts braucht es zuerst einen Kaufvertrag. Es muss ein Sachmangel bei Gefahrübergang vorliegen. Dann kommen die weiteren Voraussetzungen des 437 und 439 zum Tragen. Diese Prüfungskette ist für euch auch der Obersatz und muss bei jeder Prüfung von Gewährleistungsrechten im Kaufrecht somit angeführt werden. Das ergibt sich jedoch dann, wenn wir in der nächsten Woche das Kaufrecht weiter behandeln und speziell auf die Nacherfüllung eingehen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und dann bis zum nächsten Podcast.